warm welcome, wie es in England heißt, zur aktuellen Folge von Mensch Mannheim, dem Politik- und Gesellschaftstalk des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Timo Schmidhuber und mit mir hier im Studio sitzt mein Kollege Florian Karlein.
Hallo zusammen.
Warm, das ist das Wort der Stunde, denn jetzt hat in Mannheim so richtig der fiese November Einzug gehalten. Ich zum Beispiel habe jetzt immer die Handschuhe an, wenn ich morgen mit dem Rad zur Arbeit fahre. Und Florian, du wirst im Auto wohl kräftig die Heizung aufdrehen müssen, oder?
Das denkst du wahrscheinlich, das kann ich mir gut vorstellen, aber ich habe die Handschuhe sogar im Auto an. Jetzt noch nicht, ist ja noch nicht so richtig kalt. Aber wenn es dann Winter ist, dann habe ich die Handschuhe im Auto an, weil ich Heizungsluft nicht mag. Und dann bleibt die Heizung im Auto aus.
Du magst Heizungsluft nicht. Wie macht ihr das dann zu Hause?
Ja, da muss ich mich natürlich meiner frierenden Frau und den Kindern geschlagen geben. Das ist ja wohl klar. Aber apropos kalt und Heizung, damit sind wir ja auch schon bei unseren Themen. Denn passend zur Jahreszeit ist es auch ein bisschen ungemütlich in der Politik geworden in den letzten Wochen. In Berlin ist die Ampelkoalition geplatzt und Deutschland steht jetzt plötzlich ohne Regierung nicht da. Wir haben eine Regierung, aber die hat keine Mehrheit mehr im Parlament. Und in den USA ist am gleichen Tag Donald Trump zum neuen Präsidenten gewählt worden.
Ja, und dann ist passend zum kalten November auch noch bekannt geworden, dass in Mannheim der Energieversorger MVV das Gasnetz bis zum Jahr 2035 stilllegen will. Die gute Nachricht ist, frieren wird deswegen niemand müssen, denn es gibt klimaschonende Alternativen. Über all das wollen wir heute sprechen. Und unser Gast, der passt dafür ziemlich gut. Nicht nur, weil er SPD-Politiker ist und vielleicht ein bisschen was über die Ampel sagen kann, sondern auch, weil er sich mit Energiewirtschaft auskennt. Herzlich willkommen, Boris Weihrauch.
Danke für die Einladung. Freue mich.
Boris Weihrauch muss man in Mannheim eigentlich nicht mehr groß vorstellen, aber ich sage trotzdem ein paar Sätze. Er ist seit 2016 für die SPD-Fraktion im Baden-Württembergischen Landtag und dort unter anderem wirtschaftspolitischer Sprecher seiner Fraktion. Er ist 47 Jahre alt, ist verheiratet und hat 4 Kinder. Er hat am Lessing-Gymnasium Abi gemacht, dann Jura studiert und eine Doktorarbeit geschrieben. Er ist Rechtsanwalt bei einer Wirtschaftsprüfungs- und Rechtsanwaltsgesellschaft in Stuttgart, aber der Hauptjob ist natürlich das Abgeordnetenmandat. Boris Weihrauch war von 2009 bis 2019 auch 10 Jahre im Mannheimer Gemeinderat. Und er ist Mitglied in jeder Menge Vereinen in Mannheim. Unter anderem ist er Vorsitzender der Turn- und Sportgesellschaft Mannheim, der MTG. Für alle, die sich jetzt fragen, das ist der Verein, dessen Sportgelände jeder Buga-Besucher aus der Gondel ganz genau von oben inspizieren konnte.
Hat Ihnen das mehr Neumitglieder oder mehr Müll auf dem Gelände gebracht?
Also mehr Müll wäre tatsächlich neu. Es hat uns aber natürlich schon eine gewisse Sichtbarkeit vermittelt. Und die Leute waren einfach auch teilweise wirklich beeindruckt, wie groß das Gelände der MTG ist. Und die Leute haben das aus der Luft zum ersten Mal so richtig wahrgenommen, was die MTG da tatsächlich auch flächenmäßig auf die Beine stellt, nicht nur qualitätsmäßig im Bereich Sport, das war schon für uns durchaus gewinnbringend.
Und das haben Sie in den Mitgliederzahlen auch gespürt?
Die Mitgliederzahlen haben sich aus meiner Sicht teilweise gesteigert, aber ich würde es jetzt nicht zwingend auf die Sichtbarkeit während der Buga zurückzuführen, sondern auf die gute sportliche Leistung auch unserer Trainerinnen und Trainer und einfach das gute Miteinander bei der MTG.
Und beim Training, war das dann eher störend, wenn über dem Stadion die Gondeln fuhren?
Da müssen Sie vielleicht auch mal die Sperrwerferinnen und Sperrwerfer fragen. Ich weiß es nicht. Aber die Gondel war so hoch, das haben wir vorher auch alles abgecheckt, gemeinsam mit der Stadt, dass es keinerlei Störung des Sportbetriebs gibt. Das war uns sehr, sehr wichtig an der Stelle, dass unsere Athletinnen und Athleten ganz normal trainieren können und dadurch nicht gestört werden.
Und Ihre Kugelstoßerin hat ja auch olympisches Gold gewonnen. Also so schlecht kann es nicht gewesen sein mit der Gondel.
Richtig. Also die Gondel hat es zumindest nicht verhindert. Ja, das war wirklich der größte Erfolg in unserer 125-jährigen Geschichte, dass Yemi Ogunleye in Paris die Goldmedaille gewonnen hat. Und das hat uns alle sehr, sehr stolz gemacht.
Dann legen wir mal los mit Paukenschlag Nummer 1, das Aus der Ampel in Berlin. Und wir fangen mit dem Ende an, 6. November. Als ob der Wahlsieg Donald Trumps letzte Woche Mittwoch nicht schon gereicht hätte, knallt's dann abends auch noch in Berlin. Es ging natürlich ums liebe Geld, um Löcher im Haushalt und die Frage, ob man die Schuldenbremse aufweicht oder eben nicht. SPD, Grüne und FDP konnten sich mal wieder nicht einigen. Und so tritt Olaf Scholz irgendwann nach 21 Uhr vor die Kameras und sagt ein paar Sätze, die heute fast schon legendär sind.
Genau, die ich zitiere ich jetzt mal. Zu oft hat Bundesminister Lindner Gesetze sachfremd blockiert. Zu oft hat er kleinkariert parteipolitisch taktiert. Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen. Das hat Olaf Scholz gesagt und dann hat er Christian Lindner rausgeworfen.
Ziemlich deftige Worte und eine sehr harte Abrechnung mit seinem Finanzminister. Und jetzt wird darüber diskutiert, ob diese Rede eines Kanzlers würdig war. War sie das, Herr Weihrauch?
Also man wirft ja Olaf Scholz vor, immer relativ emotionslos zu sein. Und ich muss sagen, an dem Abend hat er tatsächlich auch Emotionen gezeigt und offenkundig war er auch ziemlich wütend und das auch nicht zu Unrecht. Weil ich bin schon davon ausgegangen, wenn man jetzt auch im Nachhinein das Ganze sieht, dass das ein Plan auch von Lindner war, eine Exit-Strategie aus der Ampel zu suchen, um sich entsprechend parteipolitisch zu profilieren. Und das hat der Kanzler einfach nicht mit sich machen lassen, hat ihn entlassen. Ich glaube, das ist auch, glaube ich, folgerichtig. Die FDP war, glaube ich, seit langem schon fehl am Platz in dieser Regierung, weil sie von Anfang an, glaube ich, für sich selbst nicht entschieden hat, ob sie regieren oder opponieren will. Und ich kann halt keine Opposition in der Regierung bilden. Das funktioniert nicht. Deswegen war es dann auch folgerichtig, dass Olaf Scholz Christian Lindner entlassen hat.
Aber die Rede war schon vorbereitet von langer Hand, oder?
Ich glaube, das gehört zu einer guten Vorbereitung auch in einem Kanzleramt dazu. Da habe ich zumindest die Erwartung, dass da so gearbeitet wird, dass man sich für bestimmte Szenarien auch bestimmte Entwürfe von Reden vorbereitet. Das ist völlig normal.
Also war Christian Lindner schuld am Ende der Ampel?
Christian Lindner war am Schluss der ausschlaggebende Punkt, die Ampel zu beenden. Ich will aber nicht sagen, dass alle anderen Parteien schuldlos an dieser Misere sind. Ich glaube, da hat jeder auch in irgendeiner Form sein Päckchen zu tragen.
Und was hätte passieren müssen, damit diese Koalition zu einem Erfolg wird?
Programmatik und der Koalitionsvertrag, der war wirklich gut und wir waren alle davon überzeugt, dass diese Koalition aus Grünen, FDP und SPD durchaus was darstellen kann, auch durchaus was bewegen kann in diesem Land, auch gerade was den Abbau von Investitionsstau angeht und diese ganzen Themen, sagen wir mal, auch gesellschaftspolitisch einige Dinge auf den Weg bringt, das Land ein bisschen zu modernisieren und zu erneuern. Das Problem war eben, dass dann der Überfall, der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine stattgefunden hat. Das hat natürlich war quasi die Stunde Null, weil es natürlich alles zur Disposition gestellt hat, was man sich vorher vorbereitet hat. Auch die Zeitenwende dann, die folgte. Auch die Thematik Energiepreiskrise, Energiekrise. Und da hätte man sich aus meiner Sicht zusammensetzen müssen und sagen müssen, okay, wir müssen diesen Koalitionsvertrag nochmal angesichts der weltpolitischen Lage auf den Prüfstand stellen. Und das hat man nicht gemacht. Und ich glaube, in dem Kontext war das der erste schwere Fehler. Und dann ging es eben dahingehend weiter, dass irgendwann auch insbesondere die FDP ihr parteipolitisches Süppchen da einfach gekocht hat und versucht hat, sich in dieser Konstellation zu profilieren angesichts dieser sinkenden Umfrageergebnisse. Und da hat einfach dann immer die nackte Panik geherrscht und das hat dann im Endeffekt auch zu diesem Exit geführt.
Was erzählt denn Isabel Kadematori als ihre SPD-Bundestagsabgeordnete so aus der Arbeit in der Bundesregierung, in der Koalition?
Das muss ich Ihnen grundsätzlich selbst erzählen, aber ich habe ja auch zu ihr gut Kontakt und halte sie für auch eine sehr gute Bundestagsabgeordnete. Und die sagte eben auch, also mit Volker Wissing hat sie gut zusammengearbeitet, auch als Verkehrspolitikerin. Aber es ist natürlich schwierig, gerade bei diesen Infrastrukturprojekten auch entsprechend die Mittel bereitzustellen im Haushalt, quasi dafür zu kämpfen, dass Investitionsrückstau abgebaut wird, dass wir unsere Infrastruktur erneuern. Und da war die FDP einfach immer Blockade, hat immer eine Blockadehaltung gehabt, aufgrund der Tatsache, dass sie eben so sklavisch an dieser Schuldenbremse festgehalten hat. Gesagt hat, wir stellen das Geld für die Investitionen einfach nicht zur Verfügung. Und das ist der absolut falsche Schritt aktuell. Ich bin nicht dafür, die Schuldenbremse komplett aufzuweichen, weil es auch wichtig ist, an kommende Generationen zu denken. Aber wir denken insbesondere noch viel besser an kommende Generationen, wenn wir ihnen eben einfach kaputte Schulen, kaputte Brücken, kaputte Straßen und ein wirtschaftlich desolates Land hinterlassen. Und ich glaube, der Staat muss an dieser Stelle auch Rahmenbedingungen setzen, auch finanziell, um die wirtschaftliche Transformation zu unterstützen, an der Stelle unsere Wirtschaft zu unterstützen, Arbeitsplätze zu sichern und anderen auch Infrastruktur aufzubauen, Schulen, Kitas, einfach da zu investieren. Und das war mit der FDP an einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr möglich.
Und jetzt soll es, Stand jetzt, am 23. Februar Neuwahlen geben. Ich muss immer sagen, es passiert so viel im Moment. Wir nehmen am Donnerstagnachmittag auf unseren Podcast. Am Samstag wird er ausgestrahlt. Stand jetzt gibt es 23. Februar Neuwahlen. Was erwarten Sie da?
Es sind wilde Zeiten aktuell, ja. Es wird natürlich, das hatte so niemand geplant. Ich kann nur für die SPD sagen, dass wir darauf vorbereitet sind. Wir haben unsere Kandidatin mit Isabel Kadematori in Mannheim schon nominiert. Wir wissen genau, was wir wollen. Wir kämpfen wieder ums Direktmandat. Aber es ist natürlich schon schwierig, aktuell, sag mal, durchzudringen, aufgrund auch, sag mal, der Diskussion eben um das Ampelende und die Schuldfragen und diese, sagen wir mal, dieses Thema mit dem Wahltermin. Das hätten wir alles nicht gebraucht. Ich glaube, wir müssen uns jetzt relativ schnell auf Inhalte fokussieren und einfach zeigen, dass wir als SPD das bessere Portfolioangebot haben, und zwar personell und inhaltlich. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Aber ich kann für uns so sagen, wir sind absolut bereit und wir sind auch bereit, quasi jetzt diesen Wahlkampf zu bestreiten und diese Wahl auch zu gewinnen.
Mit Olaf Scholz oder mit Boris Pistorius?
Klar, dass diese Frage kommt. Meiner Meinung nach ist die SPD gut beraten an der Stelle, wenn sie einfach die Nerven behält. Ich glaube, es ist schwierig, weil galopp die Pferde zu wechseln. Ich halte das auch aktuell für ein Thema, was auch von außen in die Partei hineingetragen wird. Es ist für mich völlig klar, dass ein amtierender Kanzler per se erstmal auch der designierte Kanzlerkandidat ist bei der kommenden Wahl. Und ich habe Stand heute auch überhaupt keinen Grund daran zu zweifeln. Ich glaube auch, dass Olaf Scholz schon einen exakten Plan hat, was er mit diesem Land vorhat. Dann aber gegebenenfalls eben in einer anderen Konstellation.
Konstellation, gutes Stichwort. In seiner Regierungserklärung diese Woche hat Olaf Scholz dann doch versöhnlichere Töne angeschlagen als bei der Entlassungsrede für Christian Lindner. Und hat ein bisschen auch die Arme an alle Demokratinnen und Demokraten ausgebreitet. Glauben Sie, es gibt nochmal eine Rückkehr zu einer Koalition mit der FDP und Christian Lindner?
Halte ich für ausgeschlossen.
dann werden die Optionen sehr wenige wahrscheinlich sein nach der Wahl.
Das mag sein, ja. Aber ich glaube, angesichts auch des Ende der Ampel und auch so mal die Reputation der Ampelregierung und der Bevölkerung, halte ich das für ausgeschlossen, mit der Person Christian Lindner in dieser Frage tatsächlich nochmal in eine Koalition einzugehen. Es gibt auch gute FDP-Politikerinnen und Politiker. Das ist nicht das Thema. Die haben auch richtig starke Leute auch in der Bundestagsfraktion. Und es ist auch schade, dass es nicht geklappt hat, weil ich glaube, vom Grundsatz her haben die drei Parteien ganz gut zusammengepasst. Aber das halte ich tatsächlich wirklich für ausgeschlossen.
Ohnehin werden Sie sich als SPD auf Opposition einstellen müssen, oder?
Zum gleichen Zeitpunkt vor der letzten Bundestagswahl stand die SPD bei 14%. Uns hatte keiner auf dem Zettel damals im Sommer 21. Und am Schluss haben wir die Wahl gewonnen, sind stärkste Fraktion im Deutschen Bundestag, haben nach 16 Jahren in Mannheim das Direktmandat zurückgekämpft und haben den deutschen Bundeskanzler gestellt. Deswegen würde ich alle Mitbewerberinnen und Mitbewerber da wirklich auch davor warnen, so das Fell des Bären zu verteilen, bevor er erlegt ist, im sprichwörtlichen Sinne. Ich glaube, mit der SPD muss man immer rechnen. Wir hatten schon oft schwierige Zeiten. Uns gibt es schon seit 1864. Wir waren schon oft totgesagt und sind dann wieder auferstanden. Also ich würde sagen, das Rennen ist nach wie vor offen.
Mit wem könnten Sie sich eine Koalition vorstellen?
Also grundsätzlich ist es so, dass alle demokratischen Parteien miteinander ins Gespräch kommen müssen. Die Erwartung habe ich einfach. Also das ist auch, glaube ich, die Erwartung von den meisten Bürgerinnen und Bürgern, dass man auch mal so diesen parteipolitischen Zwist mal außen vor lässt und versucht, sich programmatisch zusammenzuraufen. Das ist aufgrund der, sagen wir mal, der angespannten Lage und auch der Emotionen, die da hochkochen, scheint es ziemlich schwierig. Wenn man die Geschichte der Bundesrepublik anschaut, hat es dann doch aber immer relativ gut funktioniert. Also ich mache mir keine Sorgen, dass wir auch nach der nächsten Bundestagswahl eine funktionsfähige Regierung in Deutschland haben werden.
Aber mit Blick auf die Vergangenheit, damals gab es halt auch keine AfD in dieser Stärke und kein Bündnis Sarah Wagenknecht. Das macht es ja auch nochmal schwierig.
Die aktuelle Situation und auch jetzt sagen wir mal die Art und Weise, das Ende der Bundesregierung ist natürlich Wasser auf die Mühlen von Rechtsextremisten oder Linkspopulisten. Das ist klar. Ne? Also es war in dem Sinn auch keine Glanzleistung, was da insgesamt abgelaufen ist. Da machen wir uns nichts vor. Es gehört auch dazu, sich das auch, also auch zu reflektieren, zu gucken, was haben wir da auch vielleicht falsch gemacht oder was hat Politik falsch gemacht? Ist es die Art und Weise der Kommunikation, die eine Bevölkerung erwartet? Oder erwartet man da mehr Empathie und auch mehr Professionalität in den parteipolitischen Auseinandersetzungen, die es in der Demokratie ja zwangsläufig gibt? Was immer schwieriger ist, wenn es unter die Gürtellinie geht, müssen alle mal ein bisschen an sich arbeiten, weil wir stehen vor schwierigen Zeiten. Also die Populisten von rechts und von links laufen gemeinsam Richtung Sperrminorität im Bundestag. Und das ist natürlich eine Sache, sagen wir mal, die mich als Sozialdemokrat, aber auch viele andere Menschen in diesem Land mit Sorge umtreibt. Und wenn alle demokratischen Parteien daran arbeiten, vielleicht ein bisschen fairer und kompromissfähiger und auch ein bisschen konsensorientierter miteinander umzugehen. Und das war in den letzten Wochen und Monaten nicht der Fall. Und ich glaube, das hat uns als Demokratie insgesamt geschadet.
Wir spüren auf jeden Fall, dass Sie sehr kämpferisch sind. Ich glaube, das war auch die Stimmung, die man beim Parteitag vergangenen Samstag in der Jungbuschhalle so ein bisschen gespürt hat. Scheinbar war das Ende der Ampel auch so ein bisschen ein Brustlöser für die SPD. Und jetzt geht es darum, bei der Wahl auch Isabel Kadematori wieder zu helfen, in den Bundestag einzuziehen. Selbst wenn sie das Direktmandat gewinnen sollte, heißt es ja noch nicht, dass sie nach der Wahlrechtsreform in den Bundestag einziehen wird.
Also wenn Isabel Kadematori das Direktmandat gewinnt, wovon ich ausgehe, dann hat sie auch den Sitz im Deutschen Bundestag sicher. Das unterscheidet uns ja gerade auch von der CDU, weil das Ergebnis, das Erststimmergebnis in Mannheim ist mitunter eigentlich traditionell das Beste in ganz Baden-Württemberg. Insofern ist das Direktmandat dann tatsächlich auch verbunden mit dem Sitz im Bundestag. Wir haben ja auch oft schon darüber diskutiert, dass selbst wenn die CDU das Direktmandat gewinnt, sie gegebenenfalls eben keinen Sitz im Deutschen Bundestag hat, was letztendlich auch dazu führen kann, worst case, dass überhaupt kein Mannheimer Bundestagsabgeordneter oder Abgeordnete im Deutschen Bundestag vertreten ist. Deswegen kann ich nur nachdrücklich empfehlen, auch tatsächlich Isabel Kadematori bei dieser Wahl zu unterstützen, dass wir weiterhin in Berlin in einer starken Stimme vertreten sind.
Der Fairness halber müssen wir jetzt noch die anderen erwähnen. Für die FDP sitzt Konrad Stockmeier im Bundestag, für die Linkspartei Gökay Akbulut und Meli Seckmann, die von den Grünen zur CDU gewechselt ist.
Jetzt hat Oberbürgermeister Christian Specht kürzlich im Hauptausschuss gesagt, der Wahltermin am 23. Februar, der ist auch schwierig für die Stadt, weil es nur noch wenig Zeit ist, alles vorzubereiten, Wahlhelfer finden, Wahllokale einzurichten. Das Gleiche gilt ja auch für die Parteien. Sie müssen ja auch Hallen für Veranstaltungen finden. Gleichzeitig ist Fasching. Sind Sie da optimistisch, dass Sie die Leute mit Veranstaltungen erreichen können?
Ja, da mache ich mir keine Sorgen, weil wir auch schon im Landtagswahlkampf, das ist ja auch ein Winterwahlkampf, Wahltermin ist da traditionell im März. Da sind wir, glaube ich, schon professionell genug als Mann am SPD. Wir haben da tradierte Strukturen, die das ohne Problem abbilden. Wir haben unsere Kandidatin Isabel Kadematori schon gewählt und nominiert. Wir laufen jetzt auf Hochtouren, aber wir sind da immer vorbereitet. Wir machen ja nicht den ersten Wahlkampf so. Das heißt, wir sind darauf vorbereitet. Das wird ein kurzer, harter Wahlkampf. Ich stimme dem Oberbürgermeister überein, dass es für eine Kommunalverwaltung extrem schwierig ist, das quasi in der Kürze der Zeit so auf die Spur zu bringen, dass es auch ordentlich abläuft. Das wird oft in der Bundespolitik völlig ignoriert bei diesen Diskussionen um den Wahltermin, dass es ja auch Menschen geben muss, die diese Wahl vorbereiten müssen und die an dem Tag auch dann quasi auszählen und in den Wahllokalen sitzen, viele Ehrenamtliche. Das kam mir in der Diskussion ein bisschen teilweise zu kurz. Aber unser Grundgesetz gibt da kein Pardon. Also wenn die Wahlen quasi vorgeschrieben werden durch die Verfassung, dann finden die Wahlen statt. Und wenn die Wahlen eben jetzt, sagen wir mal, im Februar stattfinden, dann ist das so. Und dann müssen auch die Parteien damit umgehen. Und das können wir aber auch.
Also nach der Glühwein-WM 2022 gibt es jetzt die Glühwein-Wahlpartys der SPD auf dem Weihnachtsmarkt?
Werden wir sehen. Also die Weihnachtszeit ist natürlich nochmal ein besonderer Punkt, weil es natürlich eine Zeit ist, wo auch das Land dann mal zur Ruhe kommen soll, auch eine besinnliche Zeit. Ich kann mir jetzt irgendwie schwer vorstellen, dass man quasi unterm Weihnachtsbaum die Flyer liegen hat. Das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, da muss man mal gucken. Aber ich glaube, so richtig losgehen wird es natürlich dann im Januar mit den Neujahrsempfängen, wo auch viel Präsenz da ist. Und dann wird man irgendwann in den Straßenwahlkampf gehen. Aber das machen wir ja nicht zum ersten Mal.
Dann wären es 6 richtig harte Wochen Wahlkampf.
Absolut. Ja, tagtäglich.
Und wir sind gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Kommen wir zum nächsten Thema, das in Mannheim für fast so viel Aufregung gesorgt hat wie das Ampelaus in Berlin. Unser Kollege Martin Geiger hat vergangene Woche darüber berichtet, dass die MVV bis 2035 das Erdgasverteilnetz in Mannheim stilllegen will und damit de facto alle Gasheizungen in der Stadt. Das betrifft aktuell rund 25.000 Gaskunden oder umgerechnet 37% der Gebäude in Mannheim. Der Grund für den Plan laut MVV? Weil die CO2-Abgabe steigt, wird das Gas langfristig immer teurer und entsprechend werden und sollen dann viele Nutzer auf klimafreundliche Alternativen wie Fernwärme oder Wärmepumpen umsteigen. Und wenn dann immer weniger Kunden das Gasnetz nutzen, werden für die dann auch die Netzentgelte steigen. Das Fazit, das Heizen mit Gas wird immer unattraktiver und das Netz hat dann keine Zukunft mehr. Es hieß ja mal, dass klimafreundliche Alternativen dann ins Gasnetz gespeist werden könnten, wie zum Beispiel Biomethan oder Wasserstoff. Aber die, so sagt die MVV, stehen nicht in ausreichender Menge bereit. Herr Weihrauch, wie wird Ihr Haus eigentlich geheizt?
Ja, ich habe das große Glück, tatsächlich Fernwärmekunde zu sein, was mich aber natürlich nicht davon befreit, als Abgeordneter da klar Stellung zu beziehen. Ich muss schon sagen, dass die MVV natürlich in einigen Punkten auch recht hat in der Analyse. Also es wird so sein, dass die fossile Energie ihrem Ende entgegengeht. So, es macht auch, glaube ich, keinen Sinn, den Menschen etwas anderes zu erzählen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist auch, dass gegebenenfalls auch aus MVV-Sicht das Ganze betriebswirtschaftlich tatsächlich nachvollziehbar ist, was sie da vorhaben. Es gibt ein paar Punkte, die mich geärgert haben. Das ist die Art und Weise der Kommunikation. Dazu habe ich mich auch geäußert gegenüber dem Mannheimer Morgen, weil ich glaube, es ist schwierig, wenn man morgens die Zeitung aufschlägt und erfährt quasi, dass nach 10 Jahren man sich eine andere Energiequelle suchen muss, was die Versorgung mit verlässlicher und bezahlbarer Energie angeht. Und das ist, glaube ich, eine Art und Weise der Kommunikation. So sollte man nicht mit, sagen wir mal, Sie haben es ja gerade gesagt, 25.000 Haushalte sind 60.000, 70.000 Kunden, Kundinnen, so sollte man nicht miteinander umgehen. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man da die Leute stärker mit einbezieht an der Stelle und es quasi nicht über die Zeitung oder über eine Pressekonferenz den Leuten so auf den Tisch knallt. Ich glaube, dass die Energie- oder Wärmewende mit der Preisstellung nicht funktionieren kann. Das durfte ja Robert Habeck mit seinem Heizungsgesetz auch lernen. Ich glaube, es ist wichtig, die Leute mitzunehmen. Nur dann kann die Wärme- und Energiewende an der Stelle gelingen. Das Zweite, was ich hinterfragen möchte, ist dieses Datum 2035. Also es gibt niemanden, der das gesetzlich so vorschreibt, muss man klar sagen, auch wenn andere Dinge suggeriert werden. Aber das ist noch weit offen quasi, bis wann im Prinzip tatsächlich eine Stilllegung erfolgen kann oder muss. Aber definitiv nicht verpflichtend 2035. Das sieht der Gesetzgeber so gar nicht vor. Und ich wünsche mir eigentlich schon ein bisschen eine breitere Debatte darüber, auch in Mannheim, in der Stadtgesellschaft, aber auch in der Stadtpolitik, wie wir quasi mit solchen Themen umgehen. Und auch die Fernwärmeplanung, wie gesagt, ich bin auch MVV-Kunde, ich kann es hier so sagen, ich bin auch ziemlich zufrieden mit dem Unternehmen. Also wir sind auch stolz auf unsere ehemaligen Stadtwerke, das ist nicht das Thema. Aber die Art und Weise, wie das jetzt, sag mal, über die Presse gespielt wurde, das finde ich nicht richtig. Und man muss auch an die Menschen denken, die jetzt quasi dastehen, haben vielleicht vor 3, 4 Jahren noch vor dem Ukraine-Krieg quasi sich eine neue Gasheizung eingebaut und müssen jetzt, eine Gasheizung hat eine jahrzehntelange Laufzeit, also quasi perspektivisch die Investition, die jahrzehntelange läuft. Und bekommen jetzt gesagt, in 10 Jahren ist Schluss. Und dann stellt ihr euch bitte eine Wärmepumpe rein und müsst da wieder investieren. Teilweise laufen da die Darlehen noch für die Gasheizung. Und ich finde, da muss die Stadt oder auch, sagen wir, die MVV tatsächlich Angebote machen, und niemand an der Stelle zurücklassen. Also ich finde, das war mir alles ein bisschen zu vage. So, und ich glaube, da müssen wir auch eine gesamtgesellschaftliche Debatte haben, auch hier in der Stadt, ob wir das als so mittragen oder nicht. Immerhin ist die Stadt Mannheim und damit die Bevölkerung Mehrheitsaktionär bei der MVV. Und ich finde, da muss man auf der einen Seite die betriebswirtschaftlichen Aspekte, aber auch gesamtwirtschaftlich und auch die Aspekte der Bevölkerung stärker auch gegeneinander stellen und auch abwägen. Das ist aus meiner Sicht nicht optimal gelungen.
Das war jetzt ein sehr fulminantes Eingangsstatement, in dem Sie so viele Sachen angesprochen haben, dass wir jetzt mal ein bisschen aufdröseln müssen. Lassen Sie uns doch mal mit dem Datum 2035 anfangen. Sie sagen, das ist nicht in Stein gemeißelt von der Politik, aber die MVV hat es ja in Stein gemeißelt. Was würden Sie sich denn wünschen, dass man das flexibel hält, dass man mal schaut in 5 Jahren, wie dann der Bestand an Gaskunden ist oder wie hätten Sie sich das vorgestellt?
Also richtig ist auf jeden Fall mal das Signal, dass, sagen wir, dieses Gaszeitalter dem Ende entgegengeht. Aber Gas ist natürlich jetzt gerade, wenn man auch den Ausstieg aus der Kohle sieht, natürlich schon auch eine Brückentechnologie. So ist sie auch eigentlich vorgesehen. Aber auch klar ist, irgendwann ist Gas auch endlich. Das ist klar. Deswegen ist das Signal von der MVV auch grundsätzlich nicht falsch. Wir müssen uns auf den Weg machen, unabhängiger von fossiler Energie zu sein. Aber quasi zu suggerieren, dass der Gesetzgeber das quasi so festgelegt hat, das stimmt so erstmal nicht. Ne? Also es gibt die Gasbinnenmarktrichtlinie auf EU-Ebene, die wird in deutsches Recht umgesetzt, aber da ist noch keine Entscheidung darüber getroffen, welche Zeiträume da gelten. Die MVV brecht jetzt vor und sagt 2035. Es gibt auch einige andere Stadtwerke in Deutschland, die machen das auch so, aber es gibt Stadtwerke, die sagen dazu erstmal nichts. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass man diesen Zeitraum flexibler gestaltet, auch vielleicht auf der Wegstrecke nochmal schaut, klappt das eigentlich alles so mit dem Fernwärmeausbau? Also auch zu gucken, schaffen wir das eigentlich auch, wie wir uns das vorgenommen? Die MVV möchte 10.000 Kunden zusätzlich ans Fernwärmenetz anschließen, steigt aber gleichzeitig aus der Wärmeversorgung über das GKM aus. Das ist spannend, ja. Das sind ambitionierte Ziele. Ich glaube auch, dass die MVV das durchaus schaffen kann. Das hat sie in der Vergangenheit gezeigt. Es ist ein starkes Unternehmen. Aber die Frage ist, ob man nicht vielleicht auf der Wegstrecke mal guckt, klappt das alles so an der Stelle? Und jetzt nicht mit der Brechstange reingeht und 10 Jahre vorher sagt, 2035 ist Schluss. Ich glaube, dass das letzte Wort da noch nicht gesprochen ist.
Also hätte die MVV sagen sollen, wir werden in Zukunft das Gasnetz stilllegen, über den Zeitpunkt verhandeln wir noch.
Beispielsweise. Aber das Signal war trotzdem richtig, weil die MVV hat einen Punkt ja recht. Also es wäre natürlich jetzt fatal, wenn jetzt Kundinnen und Kunden sich jetzt Gasheizung einbauen, weil sie das irgendwie nicht richtig mitbekommen. Das ist, also das ist schon ein Punkt, wo ich sage, ich finde das Signal schon richtig. Aber diesen apodiktischen Zeitpunkt, der keine gesetzliche Grundlage hat, da hätte ich mir ein bisschen mehr Flexibilität gewünscht.
Also meines Wissens hat die MVV auch nie gesagt, das ist eine Vorgabe von der Politik, dass sie 2035 das Gasnetz stilllegen wollen, sondern sie haben es einfach aus betriebswirtschaftlichen Gründen so dieses Datum genannt. Also das muss man vielleicht an der Stelle nochmal klarstellen. Aber wie würden Sie denn jetzt vorgehen wollen, wenn Sie sagen, man muss über kürzere Zeiträume denken, man muss einfach mal gucken, wo man steht, in 5, in 10, in 15 Jahren. Sie haben auch gesagt, man bräuchte eine breitere gesellschaftliche Debatte. Wie wollen Sie vorgehen?
Wie gesagt, es ist grundsätzlich richtig, den Leuten reinen Wein einzuschenken. Also es geht auch um Wettbewerbsfähigkeit, es geht hin, Klimaneutralität ist ein hohes Gut. Also das müssen wir erreichen, das ist auch, sind ambitionierte Ziele, aber ich glaube, dass es unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft doch hinbekommt. Das ist nicht das Thema. Ich bin nur der Meinung, dass wir da konsensual agieren müssen, ohne die Ziele aus dem Auge zu verlieren. Das ist mir besonders wichtig. Und tatsächlich dieses Enddatum 2035, der MVV hat es betriebswirtschaftlich begründet, aber natürlich im Hintergrund auf die Gasbinnenmarktrichtlinie verwiesen. So, und hat gemeint, sie werden quasi verpflichtet, stillzulegen und haben das natürlich in Kontext mit dem Datum gebracht. Ne? Also der geneigte Betrachter konnte da schon eine Korrelation ziehen. Aber es ist natürlich schon so, dass im Endeffekt die Zeiträume ja entscheidend sind. Wenn die MVV über den Gesetzgeber längere Zeiträume bewilligt bekäme, dann muss ich natürlich schon, das erwarte ich auch von der MVV, auf der Strecke dann schon nochmal gucken, haben wir das überhaupt geschafft? Hat jeder im Winter eine warme Wohnung? Können wir das sicherstellen? So, wenn das nicht der Fall ist, dann stellen die auch 35 nicht das Gasnetz ab. Ganz einfach. So, und das muss man einfach klar machen an der Stelle. Das heißt aber nicht, dass sie von ihren ambitionierten Zielen absehen sollen. Also ich glaube, die MVV hat in der Vergangenheit schon bewiesen, wie erfolgreich sie in der Energiewende agiert. Also das muss man einfach sagen. Deswegen habe ich auch volles Vertrauen darauf, dass die MVV das auch entsprechend auf der Strecke dann, wenn es, sag mal, wenn die Ziele sich nicht erreichen lassen oder gegebenenfalls manche Wohnungen kalt bleiben, dass man da aber dann schleunigst eben umsteuert.
Sie haben vorhin gesagt, bei der Wärmewende müsse man die Bürgerinnen und Bürger mehr mitnehmen. Was bedeutet das?
Klar, man kann natürlich nicht jeden zur Diskussion zwingen. Ne? Und sagen wir mal, ich kann auch nicht verstehen, wenn jemand jetzt so tut, als er aber davon noch nie was gehört hat. Ne? Da kann man mal die Augen ein bisschen aufspannen, mal eine Zeitung lesen. Dann bekommt man das auch grundsätzlich mit, dass man sich auf den Weg zur Klimaneutralität macht. Da gibt es dazu auch keine Alternative aus meiner Sicht. Aber ich wünsche mir tatsächlich auch, sagen wir mal, eine stärkere Debatte, auch vielleicht in den Stadtteilen. Da gab es auch schon Versammlungen, gerade was die Fernwärme angeht. Die waren auch nicht schlecht so. Aber gerade bei dem avisierten Endzeitdatum jetzt für das Gas, das quasi über den Mannheimer Morgen gesagt zu bekommen und dann über eine Pressekonferenz. Das ist mir zu wenig. Das ist nicht eine Debatte, die nur im Aufsichtsrat der MPV eine Rolle spielen kann. Und dann ist auch der Oberbürgermeister Christian Specht in der Pflicht, quasi die Bürgerinnen und Bürger an der Stelle mitzunehmen. Weil die Bürgerinnen und Bürger sind nicht nur Kundinnen und Kunden der MPV, sondern übertragen sind auch Eigentümerinnen und Eigentümer der MPV. Und ich finde, das ist eine Konstellation, ist immer noch ein kommunales Stadtwerk im Mehrheitsbesitz der Stadt Mannheim. Ne? Wir haben hier nicht mit einem großindustriellen Unternehmen zu tun, was irgendwie mal im Ausland sitzt und hier rein betriebswirtschaftlich agieren kann. Das ist das ehemalige Mannheimer Stadtwerk.
Das bringt es zu einem Stichpunkt, das Sie eingangs schon mal reingeworfen haben. Robert Habeck und sein Heizungsgesetz. Damals wurde ihm oft unterstellt, die Bevormundung der Menschen und er drückt ihnen die Art und Weise, wie sie ihre Häuser zu heizen haben, auf. De facto sagt jetzt die MVV, Gasheizung in Mannheim wird es nicht mehr geben. Können Sie verstehen, dass sich manche Bürgerinnen und Bürger davon bevormundet fühlen?
Ja, bei Robert Habeck war ja das Problem, dass der Ansatz ja im Prinzip richtig ist, die Wärmewende zu gestalten. Nur ich kann ja den dritten Schritt nicht vor dem ersten machen. Das war so ein bisschen das Problem bei dem Heizungsgesetz, ja. Weil es ging ja erstmal darum, eine verlässliche Wärmeplanung zu haben. Aber das haben ja viele noch gar nicht. Also in Baden-Württemberg sind die Großstädte ja vorangegangen, weil sie auch gesetzlich dazu verpflichtet waren. Wir haben Mannheim auch eine gute Wärmeplanung. Also Mannheim war ja auch einer der Vorreiter bei diesem Thema. Aber ich glaube, bei Habeck war das Problem, dass er einfach, sagen wir, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet hat. Ich will es jetzt aber nicht unbedingt jetzt mit der Situation der MVV vergleichen. Also man kann das jetzt nicht miteinander vergleichen, weil die MVV ja schon grundsätzlich ihre Hausaufgaben gemacht hat. Also ein erfolgreiches Unternehmen. Mich hat nur diese Art und Weise der Kommunikation mit der Bevölkerung gestört. Ich glaube, so kann man nicht darauf bauen, dass die Menschen quasi sich mitgenommen fühlen und auch verstehen, um was es geht an der Stelle. Weil dann quasi die Emotion, die rationale Erwägung einfach torpedieren. Und das muss gar nicht sein. Also das kann man auch Rationalität und Emotion zusammenbringen, wenn man die Menschen auf dem Weg nicht alleine lässt und den Menschen auch tatsächlich klare Angebote unterbreitet, wie sie den Ausfall des Erdgases quasi substituieren können mit einer klimaneutralen Energieversorgung.
Und muss man diese Anreize auch finanziell unterlegen?
Denke schon. Ja, es gibt viele Menschen, die jetzt gerade, sagen wir mal, sich vielleicht eine neue Heizung gekauft haben und die jetzt auch nicht das Geld im Übermaß zur Verfügung haben und die sich natürlich denken, jetzt habe ich da 20.000 Euro für meine neue Gasheizung bezahlt und jetzt kommt quasi die MVV und sagt, in 10 Jahren ist es wieder soweit und ich habe vielleicht die Gasheizung noch gar nicht abbezahlt und muss mir jetzt quasi, also Fernwärmeanschluss kostet auch ein bisschen was, auch Wärmepumpen sind nicht ganz günstig und muss jetzt quasi nach 10 Jahren eine neue Investition tätigen. Und hatte eigentlich perspektivisch gedacht, ich habe diese Gasheizung 20, 25 Jahre da drin, mindestens. Und das ist natürlich ein Punkt, da muss man den Menschen sagen, okay, wir haben Verständnis für deine Situation, wir müssen in irgendeiner Weise das Ganze finanziell unterstützen. Das macht die Bundesregierung ja auch gerade bei den Wärmepumpen, das ist ja schon der Fall. Also sagen wir mal, da gibt es ja schon richtig gute Förderprogramme und das muss man vielleicht auch von der Stadt nochmal stärker in den Blick nehmen.
Heißt, auch die Stadt sollte ein Förderprogramm auflegen?
Das muss man sehen. Auch die Stadt kann jeden Euro nur einmal ausgeben. Also wenn natürlich Bundesregierung und optimalerweise auch Landesregierung dort, sagen wir mal, ausreichend Förderprogramme zur Verfügung stellen, dann will ich jetzt nicht die Stadt auffordern, Gleiches zu tun. Aber wenn wir merken am Schluss, es gibt da immer noch soziale Unwuchten, dann muss gegebenenfalls auch eine Stadt mal schauen, wie sie damit umgeht. Ich weiß, dass es schwierig ist, weil die Situation der Kommunen nicht so einfach ist. Auch gerade Mannheim hat keine einfache Situation aktuell. Aber in irgendeiner Form muss die öffentliche Hand die Menschen in dieser Situation unterstützen, darf sie nicht alleine lassen.
Jetzt wird es schwer, den Dreh zum nächsten Thema zu finden. Vielleicht schaffen wir es über das Stichwort Kraftwerke. Es geht um die Wiederwahl von Donald Trump. Der sagte im Wahlkampf unter anderem, Angela Merkel sei als Kanzlerin abgesetzt worden, weil sie zu viele Windräder gebaut habe in Deutschland. Und deswegen baue ihr Nachfolger, also Olaf Scholz, jetzt jede Woche ein neues Kohlekraftwerk. Nur eine Aussage von viel Quatsch, die der Mann so in seinem Wahlkampf erzählt hat. Und trotzdem ist er vergangene Woche zum nächsten US-Präsidenten gewählt worden. Was überwiegt denn bei Ihnen, Herr Weihrauch? Überraschung, Schock, Entsetzen?
Ich muss sagen, ich finde das auch mit den Beispielen, die Sie gerade genannt haben, ziemlich grotesk, was da passiert ist. Also ist für mich unerklärlich, wie jemand wie Donald Trump eine Mehrheit, tatsächlich auch wirklich eine Mehrheit der Stimmen jetzt in den USA für sich gewinnen konnte und ein neuer US-Präsident werden konnte. Das macht mich fassungslos, muss ich ehrlich sagen.
Nicht mal eine knappe Mehrheit.
Nee, relativ deutlich sogar. Und wenn man sich mal die Stimmen anguckt, also die absoluten Stimmen auch, sind es mittlerweile aufgrund auch der gestiegenen Wahlbeteiligung und der gestiegenen Bevölkerung durchaus Zahlen, die wirklich sorgsam stimmen müssen.
Und wie muss die deutsche Politik jetzt mit Donald Trump umgehen, Ihrer Ansicht nach?
Aber wir haben da gar keine Alternative. Also wir müssen mit Donald Trump umgehen. Ich glaube, das Problem ist, dass natürlich, er hat ja im Vorfeld schon ein Programm angekündigt, die unserer Wirtschaft enorm schaden. Deswegen finde ich es auch immer so spannend, dass gerade auch die AfD unterstützt, dass Donald Trump wiedergewählt wurde und sich darüber freut, weil sie ja immer vorgibt, sich um deutsche Arbeitsplätze zu sorgen. Aber das wird natürlich die deutsche Wirtschaft enorm unter Druck setzen an der Stelle. Man rechnet ja bis über 100 Milliarden Euro, was es die deutsche Volkswirtschaft kosten wird, aufgrund der Zollschranken und des Protektionismus in den USA. bin ja selbst wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, der hat mich damit eingehend befasst. Aber wir haben gar keine Alternative. Also wir müssen irgendwie schauen, dass er in irgendeiner Form weiter an multilateralen Verträge gebunden fühlt. Auch Stichwort NATO. Jetzt hat er schon angekündigt, aus dem Klimaschutzabkommen auszusteigen. Das sind natürlich keine guten Signale. Aber es versetzt auch Europa in die Lage, sagen wir mal, zu reflektieren, wie man sich aufgestellt hat und sich vielleicht auch ein bisschen unabhängiger von den USA zu machen. Sowohl wirtschaftspolitisch als auch verteidigungspolitisch.
Sie haben das gerade schon angesprochen. Wie wird sich denn die Wahl von Trump speziell auf Baden-Württemberg auswirken? Da haben wir ja auch eine sehr exportstarke Wirtschaft.
Wir sind ein Exportland. Also Baden-Württemberg ist aus meiner Sicht schon ein Powerhouse der deutschen Industrie. Und auch in Europa ist Baden-Württemberg, spielt ganz oben mit. Und es schädigt uns natürlich an der Stelle, wenn wir sind ja auf freie Märkte angewiesen, auf niedrige Zollschranken oder Zollhürden. Und sobald Zölle hochgefahren werden und Steuern erhoben werden, dann ist es für uns wahnsinnig schwierig, quasi unsere Produkte in der ganzen Welt zu verkaufen. Darauf sind wir angewiesen. Das ist die Grundlage unserer Prosperität auch in Baden-Württemberg. Wir haben einen Anteil von 32% der industriellen Wertschöpfung am Bruttoinlandsprodukt. Das sind wir bundesweit führend. Da hängt viel dran, auch für unsere Maschinenbauer, für unsere Automobilkonzerne. Und Trump hat ja schon gesagt, er hätte gern die deutschen Automobilkonzerne alle in den USA. So, das ist natürlich ein Schreckensszenario, womit wir uns beschäftigen müssen. Also die Wahl von Donald Trump schädigt uns unmittelbar. Davon bin ich überzeugt.
Was hören Sie denn als wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion von den baden-württembergischen Unternehmen, wie Sie jetzt damit umgehen wollen?
Also wir stehen ja in engem Kontakt, sowohl mit der Großindustrie, aber auch mit dem Mittelstand, die exportorientierte Wirtschaft ist. Und ich bin mir sicher, also wenn jemand das meistert, dann unsere Industrie und unser Mittelstand. Also die sind natürlich auch international schon aufgestellt. Die arbeiten ja auch mit bestimmten Szenarien. Das ist alles hochprofessionell hier in Baden-Württemberg. So, das heißt, die werden auch damit umzugehen wissen. Aber das sind natürlich Herausforderungen, die haben, die, sagen wir mal, nicht einfach sind in der aktuellen Lage, wo wir uns ja selbst in einem Transformationsprozess befinden. Und das ist natürlich schon die Gefahr. Wir haben ja früher mal Go East, also dass wir quasi verlängerte Werkbank dann in Osteuropa hatten. Jetzt ist natürlich die Gefahr, dass wir auch so ein Gegenbeispiel wie Go West haben, weil natürlich bestimmte Industriebetriebe, die in der Produktion verhaftet sind, gegebenenfalls auch in den USA produzieren müssen, um dort ihre Produkte zu verteilen und zu verkaufen. Und das ist natürlich für uns nicht gut, weil wir diese Produktionskapazität natürlich wahnsinnig gerne weiter in Baden-Württemberg haben würden und noch ausbauen würden. Und das macht es halt so schwierig. Wir sind auf den freien Handel angewiesen in Baden-Württemberg. Und auf Freihandelsabkommen auch mit der ganzen Welt, das ist wichtig einfach. Stichwort Mercosur, aber auch Stichwort auch so mit den ASEAN-Staaten. Wir müssen dafür sorgen, dass wir unsere Produkte ohne Zollschranken, sag mal, die Produkte, die überall auf der ganzen Welt anerkannt sind als Made in Germany, dass wir die auch, sagen wir mal, relativ gut verkaufen können. Und da ist halt eben, was gerade Trump macht, das Gegenteil von diesem Freihandel und das wird uns massiv schäden.
Gibt es denn schon Signale, dass baden-württembergische Unternehmen dann neue Produktionsstätten in USA aufbauen wollen?
Nicht unmittelbar, aber es gibt ja auch schon Produktionsstätten in den USA von baden-württembergischen Unternehmen. Und da ist natürlich auch der Punkt, dass sie natürlich bei Standortentscheidungen, bei Investitionsentscheidungen natürlich immer abwägen müssen, betriebswirtschaftlich. Was können wir uns leisten? Wo sind die Standortvorteile größer? Und an der Stelle, das hat uns aber auch schon Biden mit Inflation Reduction Act gezeigt, die haben natürlich massiv investiert und massiv subventioniert, was wir aus verschiedenen Gründen eben nicht können, aufgrund jetzt beispielsweise Schuldenbremse, aber auch natürlich dem europäischen Beihilferecht, sind wir natürlich limitiert in dem, was wir in Baden-Württemberg für unsere Unternehmen tun können. Und das sind natürlich Standortnachteile, die wir haben. Und die werden jetzt im Zweifel noch größer. Das heißt, es gibt jetzt Investitionsentscheidungen, die zu treffen sind, auch gerade in der chemisch-pharmazeutischen Industrie, wo tatsächlich die USA relevant wird. Und das kann man den Unternehmen betriebswirtschaftlich gar nicht verübeln an der Stelle. Es schädigt aber natürlich den deutschen Wirtschaftsstandort.
Aber als deutsche Politik hat man im Prinzip keine Handhabe.
Natürlich hat man Handhabe. Ich habe es ja gerade gesagt, was die deutsche Politik gut machen kann oder man kann Rahmenbedingungen setzen, ne? Also für Investitionen. Das heißt auch gerade im Bereich der Infrastruktur. Also niemand schreibt dem Staat vor, wie er seine Infrastruktur aufbaut, auch nicht das europäische Beihilferecht. Deswegen fordern wir als SPD-Landtagsfraktion jetzt auch gerade in den aktuellen Haushaltsberatungen die Bereitstellung von 1 Milliarde Euro aus den Rückstellungen, wo wir quasi Infrastruktur aufbauen müssen, damit wir quasi mittelbar baden-württembergische Unternehmen unterstützen, ihre Produktionskapazitäten aufrechtzuerhalten, auch wenn wir sie aufgrund von Subventionenlimits nicht unmittelbar unterstützen können. Da haben wir es sehr schwer, weil wir eine wirtschaftlich starke Region sind und das EU-Beihilferecht sagt, man darf nur schwache Regionen unterstützen. Baden-Württemberg ist mit Hamburg das einzige Bundesland, das keine einzige schwache Region nach dieser Definition besitzt. Das macht uns ein bisschen schwierig. Wir sind eigentlich einfach, da haben wir die Forderung aufgebaut, dass man auch starke Regionen stärken muss und nicht wartet, bis eine starke Region quasi schwach wird, um sie dann wieder zu unterstützen. Können wir aktuell nicht ändern. Sind wir aber parteiübergreifend dahinter, auch in Baden-Württemberg. Wir müssen aber jetzt dafür sorgen, dass wir die Infrastruktur zumindest erneuern. Versorgung mit Energie, leitungsgebundene Infrastruktur im Bereich Wasserstoff. Das können wir als Staat machen. Und dafür brauchen wir aber Geld. Und das können wir als baden-württembergischer Landtag zur Verfügung stellen. Die SPD-Fraktion hat dazu einen Aufschlag gemacht. Ob die anderen Parteien da mitgehen, weiß ich nicht. Aber wir haben die Zeichen der Zeit meines Erachtens gut erkannt.
Donald Trump wird die USA auch in anderen Bereichen umbauen. Die Mannheimer Politikwissenschaftlerin Andrea Römmeler hat im Interview mit dem MM gesagt, dass er aus den USA einen autoritären Staat machen wird. Glauben Sie das auch?
Also die Gefahr ist schon da. Also die erste Amtszeit von Donald Trump hat ja schon gezeigt, dass die USA eine starke Demokratie sind. Also Checks and Balances spielt ja dort eine große Rolle. Und die 4 Jahre haben ja auch gezeigt, dass er durchaus Grenzen erfahren hat. Nur jetzt haben wir das Problem, dass er auch aufgrund der Wahl des Senats und des Repräsentantenhauses dort in beiden Häusern über Mehrheiten verfügt. Das heißt, er hat natürlich jetzt schon freie Hand und hat im Prinzip kein wirkliches Checks and Balances mit Ausnahme der Justiz, obwohl er natürlich auch gerade was den Supreme Court angeht, dort ja selbst Richter ernannt hat. Und das treibt mich schon mit Sorge um. Also er hat jetzt 4 Jahre Zeit und im Gegensatz zu 2016 hat er mittlerweile eine sehr reaktionäre und konservative Agenda. Und ich glaube, er weiß genau, was er jetzt tun wird. Und das wusste er 2016 noch nicht, weil da war ja der Wahlsieg eher überraschend für ihn. Ich glaube, dass die Trumpisten jetzt viel besser vorbereitet sind. Und das macht mir schon Sorge, weil die USA war immer so der Leuchtstern, sag mal, der Demokratie, auch für uns, ne? Auch gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, wo wir auch von den USA viel gelernt haben, wie Demokratie funktioniert. Also ich stehe den USA unglaublich nahe und die USA war viele Jahre auch unser Verbündeter und hat uns quasi auch im Kalten Krieg unterstützt. Und wir haben eigentlich aus baden-württembergischer deutscher Sicht schon eine gewisse Dankbarkeit gegenüber diesem Land. Und es treibt mich einfach mit Sorge um, wenn jetzt dieser wichtige Bündnispartner, Eckpfeiler auch, sagen wir mal, das Sicherheitsbündnis der NATO wegzubrechen droht. Das verheißt für uns nichts Gutes.
Können Sie zum Schluss auch noch was Positives sagen über die USA, damit wir nicht ganz so trist aufhören?
Die USA ist nach wie vor ein tolles Land. Man muss einfach auch sehen, dass fast die Hälfte der Leute Trump nicht gewählt hat. Und die darf man ja auch nicht vergessen, die Menschen. Es gibt auch durchaus liberale Bundesstaaten. Sagen wir mal, ich gebe die USA nicht verloren. Ich glaube, dass wenn ein Land so 4 Jahre Trump überlebt, politisch im demokratischen Sinne, dann ist es die USA.
Kommen wir zur Schlussfrage, die wir jedem Gast bei Mensch Mannheim stellen. Was machen Sie am Wochenende, Herr Weihrauch?
Ich bin auf dem Parteitag, Landesparteitag der SPD in Offenburg.
Gibt es ein Programm?
Es gibt Anträge, tatsächlich. Wir beschäftigen uns intensiv mit Wirtschaftspolitik, also Sicherung der Arbeitsplätze in Baden-Württemberg. Und wir haben, wie ich finde, sehr gutes Papier zur Innenpolitik, zur inneren Sicherheit, wo wir uns programmatisch quasi auch teilweise auch neu aufstellen. Bin guter Dinge. Wir wählen auch unseren Landesvorstand neu, also Programm und Personeninhalte gepaart. Also ich bin auf dem Landesparteitag. Für mich gibt's in dem Sinn kein Wochenende.
Freitag, Samstag, Sonntag?
Freitag, Samstag.
Und am Sonntag, was machen Sie denn da?
Familie.
Was ist geplant?
Ausflug. Mal vielleicht in die Pfalz fahren, waren wir schon lange nicht mehr. Aber auf jeden Fall raus. Ja, also an die frische Luft, in die Natur, das würde ich mir gerne wünschen. Mal gucken, ob die Familie mitmacht.
Handschuhe einpacken.
Absolut, habe ich immer dabei.
Das war Mensch Mannheim diese Woche. Wenn ihr mehr über die Themen wissen wollt, über die wir heute gesprochen haben, schaut auf mannheimer-morgen.de vorbei und holt euch ein MM-Plus-Abo. Wenn ihr Kritik oder Anregungen für unseren Podcast habt, dann schreibt uns eine Mail an podcast@mannheimer-morgen.de. Und damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns. Ein schönes Wochenende, bleibt zuversichtlich, auch wenn der November trist ist. Viele Grüße von Timo
und Florian. Macht's gut.
Ein Podcast des Mannheimer Morgen.